Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, das fragt man sich wirklich manchmal, wo ist solch ein Gott, ne?
Ja.
Wenn der Krieg da herrscht und wenn Verluste und Krankheit und alles Mögliche uns belagern, dann denken wir uns, wo ist solch ein Gott? Meine Nachbarin hat mich das letzte gefragt, weil die ist aus der Ukraine und der Bruder ist im Krieg in Gefangenschaft geraten und sie hat mit Jesus irgendwie angefangen, aber sie ist dann ja ein bisschen in Schwierigkeiten geraten, weil sie gemerkt hat, wo ist dieser Gott, der dieses ganze Leid zulässt, diesen Wahnsinn? Ich weiß es nicht. Also ich konnte ja auch noch nicht so direkt die perfekte Antwort geben, als so die wir immer geben. Aber ich glaube, dass Gott dennoch da ist. Nur wir brauchen manchmal so therapeutische Übungen, dass wir Dinge verlieren oder einfach in Schwierigkeiten kommen, weil wir nicht so richtig mit Gott leben wollen. Das fällt uns nicht so leicht. Das ist kein Selbstläufer. Und Gott lässt manchmal Dinge zu, weil er einfach diesen Wahnsinn bei uns dazu gebraucht, um uns wieder auf ihn aufmerksam zu machen. Und das glaube ich dennoch. Und was wir im Psalm 84 gelesen haben, nämlich, die Glücklichen sind, die auf Gott vertrauen. Das ist so eine tiefe Wahrheit. Auch in dem Wahnsinn, im Krieg und im Verlust und in Angst und in Not und in Einsamkeit sind dennoch die Glücklichen, die auf Gott vertrauen. Das will ich glauben, dann will ich mich hängen und ich muss sagen, bis heute funktioniert das. Ich hoffe, ihr gehört auch zu den Glücklichen. Wenn nicht, dann wieder bei Gott anklopfen.
Sehen wir unglücklich aus.
Müde siehst du aus.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Ja. Ja, genau, wir sind ja auf dem Camp da draußen und das ist immer spannend. Das ist so richtig an der Basis. Wir arbeiten an der Basis. Gottes Wort und mit den Wurzeln im Boden. Genau, und ich bin gerade aktuell im Johannesevangelium und da will ich euch auch etwas mit reinnehmen, was mir aufgefallen ist und was ganz grundlegend ist. Weil wenn wir sagen, glücklich sind die, die auf Gott vertrauen, dann ist Vertrauen ja auch immer auch so, man kennt sich. Man kennt sich, man vertraut dem anderen. Ja, es ist wie eine Beziehung eigentlich, wie vielleicht sogar eine Ehe, da vertraut man sich auch einander. So ist zumindest die Idee. Die beiden Verliebten, da ist es und da funktioniert es noch da oben. Super. Genau. Und ich will noch einen Schritt zurückgehen. Ich will mir anschauen, wie ist die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Weil da scheint es nämlich zu funktionieren. Bei uns Menschen ist es manchmal ein Stückwerk. Und zwar ist es ganz viel, gibt es da im Johannesevangelium. Wir gehen da viele Stellen durch. Und am Ende hoffe ich, dass wir so einen Aha-Effekt haben. Verstehen, was es da bedeutet, wie wir mit Jesus leben wollen. Wenn wir uns die Aussagen über die Beziehung von Vater und Sohn in der Bibel oder im Johannesevangelium ansehen, dann finden wir heraus, wie Christsein im Kern zu verstehen ist. Ich bin davon überzeugt, dass Gott das, was er als Vater im Sohn lebt, viel damit zu tun hat, zu dem, was der Sohn im Christen sein soll. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, heißt es in Johannes 20, 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Freude sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wenn wir verstehen, wie der Vater den Sohn gesandt hat, dann wissen wir auch, wie der Sohn uns gesandt hat. Und das wollen wir ein bisschen rausarbeiten. Denn wenn wir als Christen nicht in Freude, in Erfüllung und in Freiheit leben, sondern in Depression, in Trauer, in Grübeleien, mit Grübeleien uns umstricken, kann es sein, dass wir nicht richtig verstanden haben, wer Christus wirklich war. Das ist ein bisschen eine Mahnung, weil wir Christen manchmal auch so in Depressionen verfallen können. Das ist ja auch nicht so schwer in dieser Welt, wo einfach so viel auf uns einstürzt. Aber die Bibel ermutigt uns nicht nur, sondern sie gibt uns fast die Aufforderung, uns zu freuen. Also Freude wäre normal. Natürlich gibt es immer auch Tage, wo es schwer geht. Das wissen wir alle. Und das kann vielleicht daran liegen, dass wir uns Jesus zum Vorbild nehmen und es ihm gleich tun wollen. Dann lesen wir die Bibel und sehen wir, was Jesus alles gemacht hat. Und dann sind wir mehr als erstaunt. Und dann versuchen wir natürlich auch, diesem Jesus gerecht zu werden und strengen uns an, irgendwie gute Christen zu sein. Uns zu benehmen, die Wahrheit zu sprechen, vielleicht sogar missionarisch zu sein, vielleicht sogar in die Mission zu gehen oder nach Brandenburg. Ist ja fast das Gleiche. Und merken aber irgendwie, es ist trotzdem sehr mühsam und es ist ermüdend und von Freude ist nicht mehr viel zu sehen. Einfach weil wir nicht verstanden haben, wer Jesus für uns eigentlich sein soll. Dass er nicht unser großer Lehrmeister ist, sondern dass er die Lehre ist, in der wir uns bewegen. Dass er nicht der große Liebhaber ist, was er auch ist, sondern dass er die Liebe ist, in der wir uns bewegen. Dass er nicht die Geduld ist, die wir anstreben sollen, sondern dass er unsere Geduld sein will. Und von diesem Werden zum Sein, das ist so ein Riesenschritt. Und ich bin da auch noch auf dem Weg und ja, ich lasse mich da verändern, aber ich will es verstehen. Weil erst dann macht Christsein Freude. Dann lastet es nicht mehr auf deinen Schultern, sondern auf seinen Schultern. Der ist quasi Personenwechsel. Dann wirst du vom Ich zum Wir. Du merkst, ich bin nicht das Zentrum des Universums, sondern er ist das Zentrum des Universums. Er ist nicht nur das Zentrum seines Reiches, sondern irgendwann auch in meinem Reich das Zentrum. Und dieser Positionswechsel, der ist so entscheidend. Denn hören sich Gebete auch anders an. Weil wir beten ja oft, Gott, schenke uns mehr Kraft. Das zeigt sich irgendwie, dass wir denken, Gott ist die Kraft und wir sind sie halt nicht, also muss er mir irgendwie was abgeben. Bis wir verstehen, wenn wir in Christus sind, dann ist er für uns die Kraft. Wir können also danken. Der nächste Fehler, den wir machen können, ist, Jesus entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu datieren. Seid ihr mit dem Bewusstsein in die Gemeinde heute gekommen, dass Jesus heute hier ist? Ich versuche das immer wieder, ich scheitere auch. Aber ich will in die Gemeinde gehen, weil Jesus da ist. Also nicht der historische Jesus, sondern der auferstandene Jesus. Dass er wirklich da ist. Dass er hier mit in den Reihen sitzt. Ich glaube nämlich, was uns am meisten fehlt, ist Jesus. Bei uns. Und wenn der weg ist, dann haben wir nur noch Theologie, dann haben wir trockene Ideen und vielleicht noch Ehrgeiz, aber wir haben kein Leben. Und das kann uns auch als Christen passieren, wenn wir in der Bibel lesen und nicht durch die Bibel zum Sohn kommen. In Johannes 5 heißt es irgendwo zu den Pharisäern, sagte Jesus das mal, sagte, die Schrift zeugt von mir und sie zeigt euch das ewige Leben, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ich euch das ewige Leben gebe. Also man kann auch in der Bibel lesen und in einem Bewusstsein lesen, als wäre Gott irgendwo da oben im Himmel und ich bin halt hier unten, habe da halt sein Wort und jetzt muss ich irgendwie damit klarkommen. Aber seit Pfingsten wissen wir, Christus lebt unter uns. Er ist bei uns. Er ist unser christliches Leben. Was anderes haben wir gar nicht. Und deswegen, wer Jesus in die Vergangenheit datiert, der hat einen toten Jesus. Und wer Jesus in die Zukunft datiert, dass er einmal wiederkommt, der hat keinen präsenten Jesus. Der hat einen Jesus, auf den er ja wartet, aber mit dem er nicht lebt. Heute. Weil wir haben eigentlich nur das Heute. Mehr haben wir gar nicht. Die Vergangenheit, die ist schon weg. Und die Zukunft, die ist gleich. Also wir haben nur jetzt. Und wenn wir jetzt verstehen, dass wir jetzt mit Jesus leben, dann ist es für uns Freude. Er ist da. Der Meister ist da. Ist das nicht krass? Er ist unter uns. Und das nicht in einer Person, das wäre einfach Überforderung, sondern in einer ganzen Truppe. Christus in uns. Nicht Christus in mir, das geht nicht. Ich bin ja viel zu klein. Christus in uns. Und dann wird es spannend. Dann ist nämlich die Frage, was macht er? Im Johannes sagt Jesus mal was Krasses. Johannes 12, Vers 44, da heißt es, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Dieser Satz ist nicht ganz so leicht zu verstehen, das ist fast paradox. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an meinen Vater. Durch mich. Mit mir. Und ich möchte euch drei Gedanken geben, die diese Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater darstellen. Und der erste Gedanke ist, der Vater liebt den Sohn. Das ist vielleicht nicht neu, aber es ist die absolute Grundlage. Das heißt nämlich, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Johannes 3, 35. Oder Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in dessen Vater Schoß ist, der hat es verkündigt. Das heißt, der Sohn war in des Vaters Schoß. Das kann man sich jetzt schwierig vorstellen, aber es zeigt eine ganz nahe, intime Beziehung. Und die hatte Gott schon immer mit dem Sohn. Die waren immer miteinander ganz eng, ganz vertraut, ganz echt. Und diese Beziehung, die beiden da geführt haben, die ist eigentlich die Grundlage für alles Weitere, was wir da in der Bibel lesen. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Aber die Liebe war so krass, dass Jesus bereit war, alles zu tun, was der Vater will. Und er hat es getan. Wir wissen das. Das ist über das Kreuz hat er sein Leben gelassen und er hat dieses vertraute Miteinander einmal unterbrochen. Das war so brutal für Jesus, dass er das nur unter Tränen ist er das eingegangen, weil er wusste, ich war immer beim Vater. Wir waren immer ein Dreamteam. Und jetzt wird es einmal in der ganzen Ewigkeit eigentlich einmal unterbrochen. Und das muss für Jesus so krass gewesen sein, dass er unter Tränen hat er zugestimmt, weil er wusste, ich werde meinem Vater so, selbst da werde ich ihm noch vertrauen. Selbst bei dieser schwierigen Aufgabe, ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was das ist. Ich meine, wir kennen das ja auf menschlicher Ebene, wenn Beziehungen zerbrechen. Das tut schon krass weh. Das alles andere materiell kann man alles vernachlässigen, aber so Beziehung ist schon sehr intensiv. Und da verbricht eine Beziehung auseinander, die so vertraut ist. Der Sohn ist in des Vaters Schoß, also so nah, so ganz eng, ganz intim sind die. Und da wird es einmal unterbrochen. Und auch da macht der Sohn mit. Und der Sohn antwortet mit Gehorsam bis zum Ende am Kreuz. Wie muss der Sohn seinen Vater vertraut haben, dass er selbst diesen Schritt, wenn auch unter Tränen, gegangen ist? Weil diese Beziehung, die der Vater mit dem Sohn hat, die basiert auch darauf, dass der Vater ist höher als der Sohn. Der Vater gibt die Anweisung an den Sohn und der Sohn, der ist Gehorsam. Deswegen heißt es auch, Johannes 14, 31, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Dann wird die Welt erkennen, dass der Sohn den Vater liebt, nämlich dass er tut, was der Vater ihm sagt. Weil Beziehung muss immer gegenseitig sein. Es geht nicht, dass einer liebt und der andere ist ihm völlig egal. Sondern Jesus antwortet durch Gehorsam auf die Liebe seines Vaters. Und dann wird die Welt erkennen, dass der Sohn den Vater liebt und tut, wie der Vater es ihm sagt. Also eine intakte Beziehung ist es, wenn der Sohn erwidert, und das ist in diesem Fall passiert das. Und das Gleiche überträgt er auch auf uns. Er sagt in Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe, und bleibe in seiner Liebe. Das ist ganz einfach. Wenn du Jesus liebst, dann tust du, was er sagt. Du siehst, der Sohn geht so weit, dass er sein Leben am Kreuz beendet. Ich weiß nicht, wie weit wir gehen, aber letzten Endes ist das der größte Liebesbeweis. Zu tun, was der Vater sagt. Oder was der Sohn sagt. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Heißt es in Johannes 14, 21. Wer mich aber liebt, der wird auch von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihm lieben und mich ihm offenbaren. Also wenn wir uns diesen ganzen, wenn wir uns Gott hingeben und sagen, wir wollen tun, was er sagt, dann liebt uns nicht nur der Sohn, sondern auch der Vater. Und die beiden offenbaren sich uns. Das heißt, wir verstehen mehr von ihm. Wenn du also nur in der Theorie bleibst, dann kommst du nicht weiter in diese Offenbarung und Erkenntnis von Gott. Weil der ist ja nicht irgendwo im Kopf und macht da Wissen, Anreicherung, sondern er will Wirklichkeit. Und manchmal muss man Glaubensschritte gehen und dann offenbart sich Gott als der Allmächtige und man erlebt ihn. Und das ist wichtig. Der nächste Gedanke, den ich habe, ist, dass die Einheit zwischen Vater und Sohn, die ist so intensiv, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst. Nämlich es heißt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Nicht zwei, eins. Das ist verwunderlich. Zwei Menschen eins. In der Ehe soll das ja so sein. Es dauert ein bisschen und manchmal funktioniert es sogar, aber oft nicht. Weil wir halt immer wieder auch in das alte Muster fallen. Nämlich, dass wir auf uns selber schauen. Das ist übrigens auch ein Punkt, der uns auch vom Christsein die Freude nehmen kann, wenn du zu viel auf dich selbst schaust und nicht auf Christus. Wenn du zu viel auf dich selbst schaust, dann merkst du, ich bin nicht da, wo ich sein soll, ich bin nicht geduldig genug, ich bin nicht hingegeben genug, mein Gebetsleben ist nicht intensiv genug. Es fehlt ja an allem und du wirst verzweifeln und du wirst traurig sein und du wirst nicht die Freude haben. Aber das macht der Sohn nie. Der schaut nicht auf sich selbst, der schaut auf den Vater. Und die sind dann so eins, dass er sagen kann, ich und der Vater sind eins. Sind wir auch so eins mit Jesus? Die große Frage. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so weit, aber ich will dahin. Ich will dahin. Und wir werden so sein, so sagt die Bibel zumindest, wir werden gleich sein wie er. In Römer steht das, Römer 8 irgendwo, 28, 29. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Und davor heißt es, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sein, damit sie ihrem Sohn gleichgestaltet werden. Und dann ist manchmal Not und Trauer und Verlust und Schmerz und Krankheit, nutzt Gott dazu, damit wir eins werden. So wie der Vater und der Sohn eins waren. Oder der Paulus sagt zum Beispiel, Christus ist mein Leben. Der identifiziert sich so sehr mit Christus, dass er sagt, das ist mein Leben, ich habe nur das eine. Und sterben ist mein Gewinn. Philipper 1, 21. Das ist gelebte Einheit. Und Jesus sagt man in Johannes 14, Vers 1, weil das halt nicht so selbstverständlich ist, dass jetzt der Vater da im Sohn ist, da sagt er, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Die Einheit zwischen Jesus und dem Vater ist bezeichnend, sodass er sagen muss, erschreckt nicht. Ihr seht mich, aber gleichzeitig seht ihr auch den Vater. Wenn sie Jesus da anschauen, dann sind die so verbunden, dass sie den Vater da sehen können. Aber wie wir von der Geschichte wissen, dass es nicht alle erkannt haben. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaub doch um der Werke willen, sagt Jesus. Johannes 14, 11. Da sagt er nämlich genau das. Er sagt, der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Wir sind die absolute Einheit. Wir sind gelebte Liebe. Wir sind eigentlich das Original vom Himmel auf Erden. Und bitte glaubt das. Ich weiß nicht, ob wir das mal immer wieder mal durchschauen. Aber das ist eigentlich das Geheimnis von Jesus, war der Vater in ihm. Und dann sagt er, wenn ihr schon mir nicht glaubt, dann glaubt wenigstens dem, was ich tue. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote lebendig, Brotvermehrung, Wunder ohne Ende. Also das ist schon eine Hilfe, dass wir auch durch die Wunder, gibt uns Gott eine Hilfe, da einfach praktisch das zu erkennen. Wir waren jetzt nicht live dabei, aber es ist passiert. Und Jesus hat alles von seinem Vater. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich, das Brot des Lebens, isst, leben um meinetwillen. Und diesen Wie, und da gibt es mehrere Wies im Johannesevangelium, die erklären ja immer, wie wir das machen können. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Wie ich meinem Vater gehorsam bin, so seid mir gehorsam. Also das ist immer eine Analogie, die wir verstehen können, um unser Leben hier mit Jesus zu verstehen und zu bewerkstelligen. Wie? Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch leben, wer mich, das Brot des Lebens, isst, um meinetwillen. Und im Johannes 14, da sehen wir genau diese Thematik und da ist ein riesen Missverständnis. Und das Missverständnis, was da ist, hat der Philippus, der zwar die ganze Zeit mit Jesus unterwegs war, aber er hat den Vater nicht erkannt. So wie viele andere Juden Jesus auch nicht erkannt haben. Die haben ihn ja letzten Endes auch getötet, weil sie nicht verstanden haben, dass er der Messias ist und dass er letzten Endes der Retter ist. Und letzten Endes ist es sogar der Vater in Christus gewesen, der da 33 Jahre gewirkt hat und gezeigt hat in Jesus, wer Gott ist. Denn da heißt es nämlich: Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Johannes 14, Vers 7. Also wer Jesus erkennt, der erkennt den Vater. Jesus ist so durchsichtig, könnte man sagen, oder durchlässig, dass der Charakter des Vaters durch ihn sichtbar wurde. Und Philippus sagt dann zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, das ist genug. Das genügt uns. Der sieht halt nicht den Vater. Sagt: Okay, du bist Jesus, du bist Sohn Gottes, das haben wir verstanden. Der Vater muss wohl im Himmel sein. Das nehmen wir mal an. Aber Jesus sagt: Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch. Du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Für Jesus war das eigentlich nur logisch. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wie kannst du nach dem Vater fragen? Ich weiß, es ist nicht einfach zu verstehen. Ich verstehe es auch nicht so richtig. Aber das ist das Geheimnis, was wir von Gott her wissen. Und wenn wir das nicht tiefer verstehen, dann verstehen wir unser Christsein nicht. Weil dann leben wir immer so ein separates Christsein. Jesus ist halt da vor 2000 Jahren gewesen, ich bin jetzt halt hier und jetzt muss ich ihm irgendwie gerecht werden. Und das ist nur anstrengend. Da kommt auch keine Freude bei auf. Höchstens Stolz, wenn du meinst, du bist besser als der Nachbar. Aber das ist auch nicht so gut. Als Jesus vor 2000 Jahren in Galiläa umhergewandelt ist, lebte er in völliger Abhängigkeit zu seinem liebenden Vater. Jeden Befehl des Vaters hat er Folge geleistet. Er lebte die Grundidee des wahren Menschseins. Er war ganz das Ebenbild seines Vaters. Darum ist Jesus verwundert, als der Philippus ihn nach dem Vater fragt, als müsse dieser ihm fremd sein. Er sagt nur: Von nun an kennt ihr ihn. Ja, ihr habt ihn sogar gesehen. Dafür braucht man Offenbarung, das stimmt. Gott muss sich schon zeigen, weil sonst sieht man wirklich nichts. Aber das will er ja tun und gerade uns will er das zeigen. Das klingt verrückt, aber in Wirklichkeit ist das normal. Das ist echtes Menschsein. Jesus war so eine tiefe Einheit mit seinem Vater, dass er sagen konnte: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er hat alles vom Vater erwartet. Und der Vater konnte sich ganz in Jesus verwirklichen. Das war das erste Mal, dass ein Mensch ganz im Willen Gottes auf der Erde war. Ein echter Mensch. So wie Gott sich das gedacht hat. Der den Einfluss von unten, vom Gegenspieler, gar nicht entsprochen hat. Der hat einfach gesagt: und getan, was der Vater ihm gesagt hat. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Das, was Jesus sagt, ist nicht sein Wort. Es ist das Wort des Vaters. Wenn wir Jesus zuhören, hören wir Gott den Vater sprechen, ist uns das bewusst. Bei der Taufe am Berg der Verklärung autorisierte der Vater den Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Da spricht der Vater vom Himmel zum Sohn oder zu den Zuhörern. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Da merkt man, es ist schon nicht ganz einfach zu verstehen, weil da ist der Vater im Himmel und Jesus auf der Erde. Oder in Johannes 10, Vers 38, tue ich sie, die Werke, aber so glaubt doch den Werken, denn ihr, wenn ihr mir nicht glauben wollt, auf das ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Die sind verbunden, die sind Einheit. Die sind hier auf der Erde so verbunden, dass Jesus sich ganz mit dem Vater identifiziert. Und dennoch ist er der Sohn. Ich weiß, es ist schwierig zu verstehen, aber da kommen wir nicht drum herum. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Und Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Also wenn du den Sohn kennst, lernst du den Vater kennen. Wenn du den Vater kennenlernst, lernst du den Sohn kennen. Das ist ja ein bisschen in der Familie auch so. Ne? Wenn man den David kennenlernt, dann lernt man irgendwie auch ein bisschen am David, den Matthias. Und von Matthias lernt man vielleicht was über den David kennen. Vielleicht. Wollen wir natürlich nicht, ne? Ja. Aber es ist halt... Und Gott ist natürlich noch viel mehr aus einem Schlag als wie wir, ne? Der ist ja so eins da, dass er Vater, Sohn und Heiliger Geist auf einmal sein kann und sind doch eins. Und die größte Versuchung, die wir oder auch Jesus irgendwie haben konnte, ist, dass sie nicht auf den Vater hören, dass er nicht auf den Vater hört, sondern dass er Dinge aus sich selber macht. Aber es heißt in Johannes 8, 28, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr kennen, dass ich es bin und nichts aus mir selbst tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Jesus hat nichts aus sich selber getan. Und er sagt, wenn ihr mich da am Kreuz seht und ich da erhöht wurde, dann werdet ihr sehen, dass das alles wahr ist, was ich euch gesagt habe. Weil vorher haben sie ihn immer wieder vorgeworfen, dass du redest doch aus dir selber. Du bist deine eigene Quelle. Oder Johannes 14, Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun soll. Johannes 12, 49. Die größte Versuchung als Christ ist, dass ich versuche zu tun, was nur Christus tun konnte. Oder das zu sein, was nur Christus sein kann. Den Muskel, den wir am meisten trainiert haben, sind wir selbst. Der ist stark. Und mit dieser Kraft wollen wir jetzt Christen sein. Das hat Jesus nie. Er tut und redet nichts aus sich selbst. Und alles, was er gesagt und was er tut, hat er vom Vater empfangen. Er ist von Anfang bis Ende, erwartet er, dass der Vater ihn versorgt und andere gleich mit, dass der Vater zu und mit und durch ihn redet und dass sein Leben nur durch seinen liebenden Vater erfolgt. Er war absolut abhängig. Jesus war absolut abhängig vom Vater. Und deswegen war er auch das absolute Ebenbild seines Vaters. Und die Wirkung, der Vater ist die Wirkung im Sohn. Jesus aber antwortete ihnen, Vater, mein Vater wirkt bis jetzt, bis zu diesen Tage, und ich wirke auch. Also wenn der Vater nicht mehr wirken würde, dann wäre der Sohn auf der Erde, der könnte auch immer nichts mehr machen. Weil sie sind so miteinander verbunden. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn das, was dieser tut, das tut gleicherweise der Sohn. Also Jesus konnte nichts aus sich selber tun. Er war abhängig, dass der Vater zu ihm redet, dass der Vater ihm Dinge zeigt. Deswegen ist er immer wieder ins Gebet gegangen und er hat gesagt, jetzt muss ich mal beten. Der musste wieder zurück, er musste beten. Und dann konnte er zu den Menschen reden und dann konnte er durch das, was er empfangen hatte, das weitergeben, was der Vater war. Und nichts ist ganz schön wenig. Und wir können da oft noch ganz schön viel, würde ich sagen. Ich meine, zu uns sagt Jesus auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Also dieser Satz, wenn man ihn alleine mal durchdenkt, der ist schon so krass, weil nichts halt nicht viel ist, dass wir entweder sagen müssen, ja, dann geht halt nichts, oder es macht jemand anders. Und das ist das Geheimnis beim Christsein. Es macht jemand anders. Und deswegen ist es so spannend. Deswegen ist es so befreiend. Und deswegen ist es auch Freude, weil jemand anders hat den Job übernommen. Und wir sind eigentlich nur als Zeugen berufen. Ihr werdet meine Zeugen sein, von Jerusalem bis Galiläa, bis ans Ende der Welt, bis nach Golzen, sind wir Zeugen von dem, was Jesus macht. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Alles vom Vater, selbst die Lehre, alles vom Vater. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und ich komme von ihm, denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Und deswegen ist dieser Satz in Johannes 20, 21 vielleicht so interessant für uns, wenn es heißt, Jesus sprach abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir das verstanden haben, wie Jesus in der Welt wirkt, wie er auftritt, was er sagt, was er tut, wer er ist, dann verstehen wir auch, wie wir sein sollen, was wir tun können, was wir machen können und was wir sagen können. Wenn wir uns ganz abhängig machen von ihm, wenn wir in gewisser Weise alles von ihm erwarten, dann ist alles, was wir sind, Ausdruck seiner Art. Das ist natürlich in der Welt noch ganz schön eingeschränkt, aber das ist Christsein. Christsein ist Christus in uns. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Die unbedingte Abhängigkeit zu Christus macht Jesus Christus erlebbar für deine Mitmenschen. Das heißt, wenn wir sagen, Christus ist in der Gemeinde, dann ist er auch deshalb in der Gemeinde, weil hier lauter Menschen sind, die abhängig sind von Jesus, wo Jesus sein Geist in uns wohnt und die auf seinen Geist reagieren. Die sprechen, die ermutigen, die trösten, die lieben, die trauern, die geduldig sind. Und je mehr wir das machen, desto mehr erleben Menschen Jesus. Es ist immer noch der gleiche. Nicht wir sind das, wir selber können gar nichts machen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können einen religiösen Haufen bilden, wir können Organisationen gründen, wir können Musik machen, wir können vielleicht sogar irgendwelche frommen Predigten halten, aber wenn es Jesus nicht selber macht, dann ist es irgendwie leer. Dann ist es vielleicht Wissensvermittlung, aber keine Wirklichkeit. Aber wenn Christus in uns das macht, was der Vater im Sohn gemacht hat, dann wird es spannend. Dann ist es nicht unsere Leistung, dann kriegen wir auch keine Ehre für, aber wir sind halt die Gefäße, er ist der Inhalt. Als wenn du ein Glas nimmst und stellst in eine Kerze rein. Dann leuchtet nicht das Glas, sondern die Kerze. Und so auch bei uns. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr gar nichts machen. Null, nix. Keine Geduld, keine Liebe, nix. Wir haben keine Gerechtigkeit, wir haben nichts. Aber er hat alles. Und wenn er alles ist, so wie der Paulus sagt, Christus ist mein Leben, dann sehen wir seine Geduld, seine Liebe, seine Gerechtigkeit durch uns. Und wir sind freundlicherweise ein Gefäß, das diese Herrlichkeit tragen darf. Und das ist schön. Wir laden Menschen dazu ein. Wir wollen, dass wir mehr werden. Aber viele, die sind auch Gefäße, aber nicht zu Gottes Ehre. Deswegen die Gefahr, Jesus zum Vorbild nehmen, hört dann auf, wenn du verstehst, dass Jesus dein Leben ist. Wenn du weißt, ich habe nur ihn. Und dann muss er auch alles machen. Dann kommst du vom Singular ins Plural. Dann redest du nicht mehr, ich bin krank. Dann musst du sagen, wir sind krank. Oder ich bin arbeitslos. Du musst sagen, Jesus, wir sind arbeitslos. Und dann merkst du irgendwie, es klingt komisch. Wie können wir arbeitslos sein, wenn die ganze Welt noch zu retten ist? Also es gibt viel Arbeit. Also, oder du sagst, Jesus, ich bin pleite. Musst du sagen, Jesus, wir sind pleite. Das geht auch nicht, weil er ist der Besitzer von allem Gold und Silber. Also es ist ein Umdenken. Jesus will uns ein neues Bewusstsein schenken. Ein Bewusstsein, das uns nicht ein Selbstbewusstsein, sondern ein Christusbewusstsein. Nicht, wo wir uns um uns selber drehen, sondern wo wir uns um Christus drehen. Und dann ist Jesus auch nicht in der Vergangenheit, irgendwann da am Kreuz oder so, sondern er ist hier. Er ist da mit seinem Geist. Und wird spannend. Was wird er heute tun? Was macht er heute in unserer Runde hier? Ich weiß es ja auch nicht. Ich kann auch nichts bewirken. Ich kann mich nur hinstellen und irgendwie den Mund aufmachen und irgendwie so das sagen, was ich denke, dass der Herr sagen will. Und jeder von euch ist beteiligt. Da ist keiner, der sagen will, ich gehe nur in den Gottesdienst, weil es halt so schön da, danach gibt es einen Kaffee oder so. Nee, du bist ein Gefäß von diesem Leib, den Jesus füllen will. Und der kann mit jedem das Gleiche machen. Da ist keiner unterbemittelt oder so. Der braucht auch keine großen Fähigkeiten an uns. Der braucht einfach nur Vertrauen. Braucht Glauben. Glauben wir das. Und das große Problem, was wir alle irgendwie haben, dass wir auf uns selber schauen. Und dann kannst du auch nur verzweifeln und das solltest du vielleicht sogar. Aber das ist nicht der Blick des Glaubens. Der Blick des Glaubens, der schaut auf Christus. Ich glaube, an der Wand steht das auch irgendwo. Wer zum Herrn aufschaut, da steht's, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht sein. 34,6. Schau, da steht's an der Wand. Aber es steht nicht nur an der Wand, da steht auch in der Bibel ganz oft. Psalm 34,6. Und wenn wir das glauben, dann passiert das, was da an der Wand steht. Aber nicht nur an der Wand, sondern in deinem Herzen. Und das ist, dann lebst du mit ihm. So wie der Vater mit dem Sohn gelebt hat und absolutes Abbild war und absolut abhängig war von seinem Vater, so wirst du und ich, wir werden so abhängig von Jesus sein, dass wir sagen müssen, Probleme habe ich keine, wenn, dann haben wir sie. Und alles, was noch geplant werden muss, das muss er mir sagen, er ist der Hirte. Und wenn ich mal gehe und sterbe, dann weiß ich, wo ich hingehe. Und dann leben wir diese Beziehung. Und das ist eigentlich ein bisschen die Aufgabe auch. Diese Beziehung leben. So wie der Vater mit dem Sohn gelebt hat. Und dann ist es spannend, dann ist es keine Religion, dann ist es keine Pflicht, dann ist es Freiheit. Dann macht Christsein Spaß. Also Freude halt. Das macht Freude, weil du lebst mit dem Schöpfer des Universums und das ist spannend. Da gibt es keinen Vergleich für. Da ist alles andere ist einfach lächerlich und langweilig. Langweilig. Was will man noch machen, wenn man mit dem Schöpfer des Universums lebt? Mehr geht, glaube ich, nicht. Und irgendwann werden wir ihn sehen. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn ausgesendet hast und dass dein Sohn das durchgemacht hat, was du ihm da aufgegeben hast. Und das war gar nicht so einfach. Und wir dürfen an deinem Sohn sehen, was es bedeutet, echter Mensch zu sein, Herr. Und danke dafür, dass du nicht nur uns da gezeigt hast, wie es sein soll, sondern dass du in weiterer Folge in uns sein willst, wie es sein muss. Und ja, ich danke dir jetzt ja auch für die Gemeinde und für jeden, der da ist, Herr, dass wir dieses Geheimnis, Christus in uns, dass wir das mehr verstehen, Herr. Aber Gott, dazu brauchen wir Offenbarung, wir kommen da mit dem Kopf nicht dran, Herr. Wir brauchen einfach, dass du mit deinem Geist es uns zeigst und dann wird es spannend, Herr. Dann kann es echt Wellen schlagen und da wollen wir drum beten, Herr. Amen.